mittlerweile schätzen unsere Kunden, sage ich mal, auch, dass wir da auch direkt sind. Also das auch, wir sind jetzt nicht so eine klassische Agentur, die immer so beim Kunden lutscht, weißt du, so ja, okay, machen wir und gerne. Sondern ich sag denen auch, wenn die eine dumme Idee haben, so ich sag denen hier, das ist scheiße, sollten wir anders machen. So, ne? Also wir erziehen die auch so ein bisschen zurecht, ja. Und haben da einen sehr, sehr direkten Kontakt, aber das wissen die müssen die dann auch zu schätzen.
Podcast Pro.
Johannes Törtelkränzer veröffentlicht mit 15 Jahren sein erstes Parcours-Video, wird mit 18 Jahren Vater und gründet mit 21 Jahren zusammen mit Niklas Mulzer die Digital-Marketing-Agentur Whitefield. Mittlerweile ist die Firma zu einer GmbH gewachsen, beschäftigt im Kernteam rund 15 MitarbeiterInnen und ist nach dem dritten Umzug in 700 Quadratmeter Büro- und Studiofläche angekommen. In Podcast Brudi Nummer 43 sprechen wir darüber, wie sein Sohn ihm dabei hilft, sich aufs Wesentliche zu fokussieren, welchen Einfluss das Freerunning auf seine Risikobereitschaft als Unternehmer hat und wie Kunden darauf reagieren, dass er über seine digitalen Kanäle tiefe Einblicke in sein Privat- und Geschäftsleben gibt.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen bei Podcast Brudi Nummer 42. Ich freue mich, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen, Johannes Törtelkränzer.
Nice, danke, dass ich hier sein darf. 42 schon.
43.
Hab ich 42 gesagt? Ich weiß nicht. Passt schon. Aber Respekt.
Nice. Ja. Immer weiter. Okay. Wie geht's dir?
Ja, gutes Wetter. Ist schön warm. Ich mag das ja, wenn das so heiß ist. Also die Leute beschweren sich alle, aber die werden wieder jammern, wenn es dann wieder eisig kalt wird. Mhm. In einem Monat oder so. Deswegen, also ich könnte auch gut irgendwo in L.A. oder so wohnen, wo es halt jeden Tag geiles Wetter ist. Und mir kann es auch nicht zu heiß sein. So. Kann jetzt auch 45 Grad sein, bock mich nicht.
Alt. Ja. Ja, geil. Wir kennen uns tatsächlich persönlich schon eine ganze Weile. Du kommst jetzt nicht direkt aus einem Hip-Hop-Kosmos, aber tatsächlich haben wir uns darüber ein bisschen kennengelernt. Mhm. Genau gesagt über Run-FFM. Da haben wir damals irgendwie Aria und Q-Rush interviewt und du hast Fotos dazu gemacht. Oder wir haben
bei Azad waren wir auch mal, glaube ich, ne?
Genau, Backstage Report bei Azad. Ich erinnere mich noch, dass da Jesus so runtergekommen ist wir haben so, was geht? Alter Team,
oder meinte immer diese Allmanns mit der Kamera.
ja, irgend sowas.
Aber das war noch eigentlich vor deren Hype. So.
Safe.
Also das war... Den habe ich da so ganz, also ich habe den schon erkannt, aber der war jetzt noch lange nicht so riesig Fame.
Ja.
Aber, ja, das war witzig. Also ist jetzt auch schon gut lang her, ne?
Ja, dieses
7 Jahre oder so.
Azad-Ding war 2016.
Echt?
Und das Interview war noch mal was davor, also so 6, 7 Jahre oder so. Ja. Genau. Aber du bist so, glaube ich, durch das Freerunning so zum, oder Parkouring.
Parkour und Freerunning, genau.
Genau, so zum Video schneiden, machen, filmen gekommen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Ja.
Und bist mittlerweile auch Co-Founder von der Social-Media-Agentur, Whitefield nennt die sich.
Ja. Digital-Agentur ist mittlerweile eigentlich. Also wir machen jetzt nicht nur Social-Media, sondern mittlerweile auch alles, was irgendwie mit moderner Kommunikation und Branding und Vermarktung und so weiter zu tun hat.
Nice, da gehen wir gleich drauf ein. Aber zu Beginn würde ich dich gerne fragen, was für Assoziationen in deinem Kopf hochkommen, wenn ich dir den Begriff Hip-Hop-Kultur vor den Latz knalle. Was verbindest du damit?
Ja.
Lokal,
international?
Hip-Hop.
Global?
Hip-Hop-Kultur.
Hip-Hop generell.
Ja.
Ja. Ich glaube, das ist ein Begriff, den kannst du gar nicht mehr so in eine Schublade packen, klassifizieren irgendwie. Also damals irgendwie losgetreten und dann hat es ja sich so dermaßen verselbstständigt, dass es jetzt auch eine der größten Industrien irgendwie mittlerweile ist. Und du hast halt so viele verschiedene Sublinien. Also es ist ja an sich eine Kultur, wenn man es so nennen will, die aber ganz viele Subkulturen irgendwie hat. Und das finde ich aber so spannend, dass du da eigentlich nicht mehr so fest bist. Ne? Also das hast du ja bei vielen Bereichen auch jetzt, die nichts mit Musik zu tun haben, ob es jetzt irgendwelche Sport Bewegungen sind oder Kunstszenen oder wie auch immer, dass du meistens am Anfang irgendwie versuchst, es in krasse Formen zu gießen und irgendwie zu spezifizieren, zu sagen, okay, das sind jetzt hier die Rules, dass die Anleitung so funktioniert. Und dann gibt es ja die Hardcore-Leute, die das dann immer preachen und dann dran hängen. Und dann fangen die Leute an, irgendwie zu experimentieren und das dann irgendwie die Grenzen auszuloten, zu erweitern, wie auch immer. Und das ist ja eigentlich das, was jetzt hier in den letzten Jahren auch immer mehr passiert, ne? Also Hip-Hop, Rap, Dancehall, mit jetzt nach dem neuen Drake-Tape wird alles noch viel hausiger werden. So. Also das ist halt schon cool, dass das, also gefällt mir, dass das mittlerweile alles irgendwie fließend ist. So, ne?
Nice. Ja. Mir ist auch aufgefallen, also ich bin so bis zu deinem ersten Video runtergescrollt, was ich auf YouTube gefunden habe. Lass mich nicht lügen. Ich check hier. Das dürfte 2011 gewesen sein. Mhm. Im Juni. Underway. Hieß ja, das? Das war so im Garten. Und dann noch so ein paar Videos aus diesen frühen Zeiten geguckt und da waren oft Hip-Hop-Songs hinterlegt. Hast du irgendeinen persönlichen Bezug zu der Musik?
Also ich habe das schon immer gefeiert, ne? Also von meinem Vater habe ich das erste Eminem-Album gehört sogar, weil der das auch irgendwie cool fand. Und dann selbst im Kinderzimmer selbst ein bisschen rumgehampelt, vor dem Spiegel gerappt und was man halt so macht. Okay. Und also ich glaube, das ist schon so eine der Musikableger, die halt am coolsten sind, so, ne? Am meisten Swag haben. Neben vielleicht irgendwie Rock, so wenn du ein Rockstar bist, bist du auch ziemlich cool. Aha. So, aber zur Hip-Hop-Identität gehört ja auch irgendwie cool zu sein, in zu sein, das Game zu spielen. Aha. Und ich glaube, das ist was halt gerade junge Leute auch einfach fasziniert. So. Und wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Dein persönlicher Bezug
hast du eigentlich gut beantwortet. Also habe ich immer schon gefeiert. Und gerade in der Parcours-Szene, dadurch bin ich ja zum Film auch so ein bisschen gekommen. Und da war das halt auch stilgebend, dass man da immer die Musik unter die Clips gepackt hat. Und da gab es auch mal so eine Dubstep-Phase, eine Drum-Bass-Phase. Und dann ist immer stärker Hip-Hop auch geworden. Dann, ja.
Also ich habe mir diese Videos angeguckt und ich hatte voll oft das Gefühl, dass da so Breakdance-Elemente drin sind. Mhm. Also irgendwelche Flips oder irgendwelche Drehungen. Und,
ja, also du hast eigentlich zwei Ebenen. Du hast Parcours, das ist der effiziente Weg von A nach B. Aha. Kommt aus Frankreich ursprünglich. Hat der Sohn von einem ehemaligen Soldaten abgeleitet sozusagen. Der hat sich in der Natur bewegt und sein Sohn hat das sozusagen auf den urbanen Raum adaptiert. Und da geht es sozusagen darum, wirklich effizient nur mit seinem Körper Hindernisse zu überwinden. Und dann hat sich irgendwann Freerunning noch als zweite Ebene rausgebildet. Und da geht es dann wirklich darum, auch kreativ irgendwie mit seiner Umgebung zu interagieren. So. Und auch da war es so, dass du eigentlich auch ganz am Anfang eine klare Definition hattest, was bedeutet dieser Sport. Und dann gab es auch diese Hardcore-Leute, die dann in Foren diskutiert haben, okay, Flips sind kein Parcours, und deine Landung ist scheiße und krieg erstmal deine Philosophie in den Griff. Und mittlerweile geht man einfach nur raus und bewegt sich halt so. Und es ist umso geiler, wenn man die Sachen irgendwie miteinander verwebt und so dieser sich Einflüsse von woanders holt. Ne? Also die geilsten Mover im Endeffekt, die sich bewegen, die machen dann so mit Breakdance noch dazu, Tanzmoves, so. Also im Endeffekt hat sich das auch erweitert.
Geil. Ja. Es gab auch den Freestyle-Begriff, der mir da irgendwie in der Recherche über die Füße gelaufen ist.
Calisthenics ist ja, sage ich mal, dann nur an der Stange. Mhm. Aber das sind alles, da sind die Grenzen halt einfach fließend so.
Ja, also ich habe das Gefühl, so der Überbegriff ist Akrobatik. Ja, so akrobatische so Bewegung oder sowas.
Ja, einfach rausgehen, sich bewegen.
Geil.
Ist gesund.
Machst du das immer noch?
Ich versuche schon ein bisschen mich zu bewegen. Ja. Also das ist aber auch aus Zeitgründen längst nicht mehr so intensiv irgendwie früher. Früher sind wir auch immer auf den Dächern rumgeklettert und so. Das haben wir schon lange dann irgendwie abgegeben an die nächste Generation. Wenn ich mich bewege, dann versuche ich irgendwie das so in den Alltag einzubinden, dass man dann abends mal eine Stunde rausgeht. Oder ich gehe jetzt viel bowlern, wenn ich es mal schaffe. Und Golf spielen habe ich angefangen. Aha. Also das ist so die meine Trinität mittlerweile. Golf spielen, klettern, Parcours. Aber alles nicht so, dass ich es jetzt irgendwie 3-4 Mal die Woche schaffe, leider. Ja, aber ich versuche mich sonst fit zu halten und mache abends meine Liegestütze und habe zum Glück eine ganz gute Grundphysis. So. Das
sehr schön.
Ist jetzt noch nicht aufgeschwemmt durch die Gegend laufe.
Sehr schön. Ja. Dann lass uns kurz darauf eingehen, was dein Bezug zu Frankfurt ist. Mhm. Bist du hier geboren? Warum hast du dich dafür entschieden, irgendwie dein Schaffen auch hier in der Region zu machen?
Also ich bin hier aufgewachsen, born and raised, Frankfurter Bub. Und ist einfach coole Stadt so. Also wir wissen auch immer mehr Leute zu schätzen, glaube ich, die von anderswo herkommen. Dass Frankfurt irgendwie schon cool ist. Also hat es ja noch vor ein paar Jahren, haben die Leute immer nur den Hauptbahnhof gesehen und irgendwie die Junkies, die da rumlaufen. Und das war's. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren viel getan, was so Lebensqualität angeht. Und ja, ich habe schon immer gefeiert hier, kenne die Stadt deswegen auch gut. Sind früher auch immer mit dem Fahrrad hier durch die Gegend gecruised, mit 14 irgendwie nachts rausgeschlichen, dann durch die Stadt gefahren. Und ja, aber es ist einfach eine coole Stadt und dadurch, dass ich dann auch früh irgendwie mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann hier auch meine Strukturen, mein Netzwerk irgendwie entwickelt und dann hast du natürlich auch nochmal eine viel stärkere Verbindung. Also mittlerweile sind wir auch natürlich irgendwie deutschlandweit aktiv, aber Frankfurt ist schon immer irgendwie Homebase, so wird es auch bleiben und ich finde, das ist einfach, werd hier immer, also selbst wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht, in Beverly Hills noch ein Haus stehen habe, dann werde ich trotzdem hier auf jeden Fall irgendwie eine Base haben, so. Ja, ist einfach eine coole Stadt.
Nice. Aber hat es dich auch schon mal gereizt, irgendwo anders hinzuziehen? Vielleicht auch jobtechnisch?
Ja, das Ding ist, da ich auch früh Papa geworden bin, war ich jetzt nie so, sag ich mal, so young, wild and free, wie das jetzt vielleicht andere Leute in meinem Alter sind, die dann sagen, okay, komm, ich mach jetzt mal ein Auslandsjahr oder reiß mal durch die Welt oder wie auch immer so. Also es war schon früh immer dann irgendwie eine Grundverantwortung da und zu gucken, dass...
Wann? Mit wie vielen Jahren bist du
Papa? Mit 18.
Okay.
Ja, genau, also ich habe mit 17 ein Abi gemacht, dann so ein Dreivierteljahr so ein bisschen gechillt, angefangen zu filmen auch und dann war der Bub schon auf dem Weg. So. Aha. Ja, und dann, ja, dann verschiebt sich natürlich dann auch irgendwie, also mega geil alles. Also ich bin ja auch sehr dankbar für, dass sich das alles so entwickelt hat. Das sind halt so Sachen, planst du nicht zwingend, aber ist halt so. Und dann kannst du daraus aber natürlich was Cooles machen. Und das hat mir halt viel, hat mir auch bei meiner persönlichen Weiterentwicklung einfach viel geholfen, so, weil du halt schnell irgendwie einen Fokus finden musst und auch gucken. Und das war halt so ein bisschen die Challenge, irgendwie trotzdem so dieses Ding, ich will selbstständig sein, das machen, was mir Spaß macht, aber trotzdem musst du dann auch natürlich ein bisschen Kohle ranschaffen und hast nicht nur Verantwortung für dich selbst, sondern für jemand anderen auch. Mhm. Und das hat das aber eher so katalysiert. Also im Endeffekt hat es dazu geführt, dass man halt früher anfängt zu hustlen und sich Schissen zu kriegen und zu schauen, okay. Und dadurch habe ich auch früher angefangen, dann Geld zu verdienen und so, ne? Also es muss einfach, macht einfach ein Kind und dann läuft es von alleine.
Ich schwöre dir! Ich war so, warte mal! Vielleicht sollte ich einfach ein Kind in die Welt setzen.
Nee, aber es ist halt so, also du hast ja nicht mehr so Zeit, dann so rumzulümmeln. So, ne? Also das ist ja im Endeffekt so, jeder ist dann das eigene Glücksschmied und hat alle seine Vor- und Nachteile. Aber ja, und deswegen habe ich dann auch früher entschieden, dann zu sagen, okay, jetzt irgendwas studieren, das macht für mich keinen Sinn für das, was ich machen will. Und so hat sich das dann alles irgendwie entwickelt.
Ja. Ja, ich finde immer wieder neue Ausreden und schiebst auf den Zeitpunkt und hast du nicht gesehen. Ja. Okay, ich habe die Lösung. Einfach Kind machen.
Ja, also okay. Ich muss auch dazu sagen, ist schon legitim auch, das vielleicht ein bisschen strukturierter anzugehen. Also ist jetzt nicht so. Und ich muss sagen, bin auch froh, dass das in der Konstellation funktioniert hat, weil ich mich mit der Mama sehr gut verstehe und das auch irgendwie jetzt nicht so ein, weiß nicht, so ein räudiger One-Night-Stand war und dann hast du so ein Kind an der Backe und also gibt ja noch viele, viele Väter, die dann sagen, okay, damit gar nichts zu tun, so. Aber ich habe direkt gesagt, ja, nee, das ist mein Sohn, das ist gar keine Frage. Und dann,
nice.
Ja. Aber also da gibt es natürlich auch viele Abstufungen dann noch, ne? Also es gibt dann auch ganz andere Konstellationen. Ich meine, ich hatte zum Glück gut Support dann noch von meinen Eltern und Oma und Opa waren dann immer da und das ist dann natürlich auch was da irgendwie wichtig ist, damit man dann sich auch auf so andere Sachen konzentrieren kann.
Ja, Mann. Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ich noch nicht selbstständig bin, weil ich ziemlich viel darüber weiß. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? Ich will da nämlich nicht unvorbereitet rein und nicht ohne Struktur. Mhm. Aber das ist dann quasi so Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Weil ich wüsste, wie, aber dann halt auch irgendwie so die ganzen Risiken.
Meinst du Selbstständigkeit?
Mhm.
Ja. Also da ist so das Ding, kannst du gut planen, wie du willst, aber du wirst immer, sag ich mal, von der Realität dann sowieso überrannt werden, ne? Also klar, du kannst, also als wir jetzt unser Unternehmen gegründet haben, hatten wir auch keinen Schimmer von irgendwas, ne? Und du musst auch dann auf die harte Tour einfach lernen, So, also kein Mensch wird dir erzählen, wie Vater Staat an allen Ecken versucht, dich zu ficken. Oder, aber, ja, das ist halt so.
Aber an welchem Punkt war dir oder euch klar, dass ihr ein Unternehmen gründen wollt? Also nur mal um.
Also ich habe mein Abi gemacht und dann habe ich angefangen zu filmen und dann ist es ein bisschen mehr geworden und dann war ich dann auch Freelancer und war dann selbstständig und dann konnte ich irgendwann davon leben. Und dann habe ich das ein paar Jahre gemacht und dann habe ich auf dem Job einen Kollegen kennengelernt, den Niklas, mit dem ich jetzt Whitefield meine Firma gegründet habe. Mhm. Genau, also den habe ich gebucht damals als Fotografen, weil ich habe einen Job für Reebok gemacht und ich habe ein Video gedreht und habe den quasi noch Fotos mitvertickt, so, und dann habe ich gesagt, okay, dafür brauche ich jetzt jemanden, der nebenbei noch Fotos macht, und dann habe ich den rangeholt und dann haben wir uns gut verstanden und dann irgendwie gesagt, hier komm, wir wollen irgendwie das Ganze noch ein bisschen umfassender angehen und nicht nur irgendwie stumpf Content produzieren, sondern auch irgendwie dafür sorgen, dass der Content sauber geplant wird, dass man das mit beeinflussen, konzeptionieren kann und dann auch sicherstellen kann, dass das auch vernünftig ausgespielt und verwertet wird. Aber ganz oft hast du halt immer irgendwelche Agenturen, die haben keinen Schimmer oder das Unternehmen selbst hat keine Ahnung. Und dann machst du irgendwie ein geiles Video und dann wollen sie es am nächsten Tag haben, so, und dann bleibt es aber 2 Monate liegen, weil alle im Urlaub sind, und dann wird es auf YouTube mit 20 Followern hochgeladen und dann ist fertig, so. Und das ist halt, das hat uns schon öfter frustriert und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das Ganze irgendwie, auch das Ganze drumherum, strategisch irgendwie mehr angehen.
Und habt ihr mittlerweile Kunden oder Szenarien, wo es wirklich von A bis Z machen könnt, die euch auch das Vertrauen schenken und euch das quasi alles abgeben? Weil das ist ja von der Produktion bis hin zum Redaktionellen, bis hin zur Planung, die Kanalbetreuung, die Identität der Marke. Das sind ja ziemlich viele Baustellen, die im Optimalfall alle ineinander greifen.
Ja.
Gibt es da irgendwelche Cases, die du vielleicht auch im Kopf hast, wo so eine ziemlich lange Journey auch an euch abgegeben wurde?
Ja, das war auch einfach die Idee, Kunden mehr aus einer Hand einfach anbieten zu können, ne? Weil es halt einen Vorteil hat für den Kunden, wenn der nicht nur stumpf irgendjemand beauftragt, der mal mit der Kamera draufhält, sondern der irgendwie das Konzept versteht, der weiß, worauf kommt es an bei dem Unternehmen, der auch sagen kann, okay, warum wollt ihr jetzt hier so ein Video machen, macht doch da verschiedene Auskopplungen von oder macht eher Short-Varianten, die ihr in Anzeigen verwertet oder was ist überhaupt euer Anspruch, was wollt ihr überhaupt machen? Und also das Schöne ist, wir können, sage ich mal, unseren Kunden irgendwie einzelne Bausteine anbieten. Also wir haben Leute, die kommen mit einem konkreten Approach, irgendwie sagen, okay, wir wollen einen Imagefilm haben, wir wollen einen Aftermovie haben, wir wollen einen Podcast aufnehmen, wir wollen einen Livestream machen. So. Aber dann entwickelt sich oft dann drumherum auch viel. Ja, oder Kunden sagen generell, okay, wir brauchen Hilfe bei unserer Kommunikationsstrategie. Mhm. Ja, und dann kannst du halt direkt an verschiedenen Punkten ansetzen. Und das geht dann mittlerweile von, sagen wir mal, konzeptionelle, strategische Beratung erstmal hat dann eher schon einen Branding-Charakter. Also wir machen teilweise auch so komplett Markenaufbau für Unternehmen, wo es dann darum geht, okay, wie positioniert man sich generell, wie wollen wir uns darstellen? Weil oft merkst du auch, selbst wenn die mit irgendeinem konkreten Anliegen kommen, merkst du dann erst, welche Baustellen es noch gibt, so, und was da alles dann im Argen liegt. Und das hat damals angefangen, so, die wollen irgendwie ihr Social Media nice machen. Und dann haben die so eine Website aus den Nullerjahren, so, und das spielt dann auch nicht zusammen. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht sollten wir auch eure Website mal nice machen, weil wir können die geilste Ad-Strategie fahren und Leute zu euch schicken. Dann kriegen die die Krätze, weil die eure Website sehen. So. Und und mittlerweile schätzen unsere Kunden, sag ich mal, auch, dass wir da auch direkt sind. Also das auch, wir sind jetzt nicht so eine klassische Agentur, die immer so beim Kunden lutscht, weißt du, so, ja, okay, machen wir und gerne. Sondern ich sag denen auch, wenn die eine dumme Idee haben, so, ich sag denen hier, das ist scheiße, sollten wir anders machen. So, ne? Also wir erziehen die auch so ein bisschen zurecht und haben dann sehr, sehr direkten Kontakt, aber das wissen die dann auch zu schätzen. Weil
ich glaube, das ist unfassbar wichtig, weil in der Beziehung bist im Zweifel du oder ihr seid die Experten. Das heißt, man sollte euch da Gehör schenken und ist es dann auch besser für eure Firma.
Genau.
Wenn ihr dann Cases habt, die auch gerne zeigt.
Genau, ich will Projekte haben, hinter denen ich auch stehen kann. So, was soll ich da irgendeinen Scheiß machen, wo ich sage, oh Gott. Also am Ende vom Tag, wenn der Kunde sagt, okay, wir wollen das aber so machen, dann sage ich, okay, ich habe euch gewarnt, von mir aus, ich mache das auch so, alles fein. Also am Ende vom Tag ist es deren Geld. Aber im besten Fall überlegt man dann schon gemeinsam, okay, was ist jetzt hier der beste Weg? Natürlich in dem Rahmen, den man irgendwie hat aus Budget, Zeit, Ressourcen, das Beste rauszuholen. Ne?
Ja, kannst du so eine Pi mal Daumen Bauchgefühlquote da abgeben, wie viele Kunden dann quasi auch wirklich auf das hören?
Es ist die Mehrheit mittlerweile. Also ansonsten hält dann auch oft dann die Zusammenarbeit nicht auf Dauer, muss man sagen. Also, weil viele Kunden kommen dann auch nicht mit unserem Stil zurecht. Also es gibt, also was heißt viele Kunden, aber gibt es dann auch mal, dass die dann sagen, okay, nee, das ist dann, passt dann nicht oder so. Mhm. Aber an sich ist das schon so, weil wir sind halt, sag ich mal, auch, was das angeht, glaube ich, ganz, ganz fähig, uns in den Kunden reinzudenken. Mhm. Und die merken dann einfach, dass es funktioniert. Ja, und dann, also das ist bei den, Gott sei Dank, bei den meisten Projekten so, die wir machen, dass wir einen sehr guten Kontakt zu unseren Kunden haben. Und die dann auch in die Richtung ganz, ganz gut beraten können. Ja. Und also mittlerweile sind wir auch in allen Branchen irgendwie aktiv. Also wirklich alle Branchen, von Möbelhaus über Kosmetik zu Food, zu Personaldienstleistungen, zu Politik, Sport, alles dabei. So, und das macht es halt spannend und abwechslungsreich, aber wir haben in jeder Branche auch schon genügend Projekte gemacht, dass wir auch sagen können, okay, wir kennen uns da aus. Mhm. Und umgekehrt hast du aber trotzdem immer einen frischen Blick auch und bist nicht nur auf einen Kontext irgendwie fokussiert, sondern kannst halt auch mal, sag ich mal, Ideen aus anderen Bereichen irgendwie mit anwenden und sagen, okay, das hat hier ganz cool funktioniert, lass uns das auch machen. Weil am Ende vom Tag ist es gar nicht so ein Unterschied, ob du jetzt ein Produkt aus dem Lifestyle-Bereich bewertest oder einen Politiker vermarkten musst. So. Ja, weil im Endeffekt adressierst du irgendwelche Leute, die es cool finden müssen. So, ja, und das ist dann ganz, ganz spannend, das so zu betrachten.
Geil. Ja. Ich habe mir mal rausgeschrieben, wie sich Whitefield, so heißt die Company, entwickelt hat. Und über eine Zahl bin ich gestolpert, wo ich mir gedacht habe, wow, ihr seid da mittlerweile zum dritten Mal umgezogen. Mhm. Jetzt in ein neues Büro mit, korrigier mich, wenn ich es falsch habe. Also im Kopf habe ich 300 Quadratmeter, aber auf meinem Zettel steht 700.
Es sind jetzt mittlerweile 700. Aber 700? Ich weiß gar nicht, wo du die Zahl her hast, aber es ist korrekt.
Ist auf Vimeo steht das. Das war so ein, ich glaube, wir sind da eingezogen Video. Ja, oder genau, oder ihr habt so ein Studio gebaut.
Genau, also wir haben ursprünglich haben wir das gegründet. Unsere erste Adresse war noch bei meiner Wohnadresse. Dann haben wir ein Büro im Westend gehabt. Waren wir im Bahnhofsviertel anderthalb Jahre. Das war auch eine wilde Zeit. Mhm. Und jetzt sind wir hinten beim Radisson Hotel da, Solmstraße. Und da haben wir jetzt Anfang des Jahres das nochmal verdoppelt, die Fläche, genau. Und jetzt haben wir da 700 Quadratmeter und haben da auch zwei Studios und ein Podcast-Studio und also haben das so ausgebaut, dass wir da viele verschiedene Sachen machen können, weil wir machen halt, wie gesagt, nicht nur irgendwie Standard Content-Produktion oder brauchen nicht nur normale Schnittplätze, sondern machen dann auch so Showformate richtig, ne? Also wo wir dann auch Kulissen bauen und so Geschichten, das können wir dann halt da auf der Fläche ganz geil machen.
Okay, also es wird multifunktional genutzt. Geil. Kannst du sagen, wie sich das Team entwickelt hat? Mhm. Wie viele Leute seid ihr mittlerweile und was sind so die unterschiedlichen Funktionen, Rollen, Aufgaben, die sich da so über das ganze Feld spannen?
Also es fluktuiert immer so ein bisschen. Wir sind meistens so aktuell in dem Stadium so zwischen einem Dutzend und 20 Leuten. Also
was das Dutzend? Ist immer 15?
12.
12.
genau, also jetzt aktuell sind wir, glaube ich, 15 oder 16 wieder. Mhm. Fangen jetzt mal wieder neue Leute an. Also an sich ist die Struktur so, dass wir natürlich irgendwie einen Stamm aus Vollzeitleuten haben, aber wir schauen da auch immer, dass wir da personell keinen Wasserkopf haben und ist natürlich auch was anderes, wenn du jetzt 20 Vollzeitkräfte da sitzen hast. Oder auch noch Werkstudenten oder wie auch immer. Also wir haben viele, viele Werkstudenten auch oder irgendwelche Vollzeitpraktikanten, die das irgendwie meistens dann aus Studiumshintergrund irgendwie interessant finden. Und dann unsere Vollzeitleute und dann auch noch Freelancer, die zähle ich da jetzt gar nicht mit. Also wir haben auch ein paar Freelancer, mit denen wir sehr regelmäßig zusammenarbeiten, die dann, sage ich mal, ein bisschen ausgeweiteter Teil des Unternehmens eigentlich sind hier und da auch. Und also am Ende vom Tag gucken wir, dass wir die Leute schon auch als Allrounder irgendwie einsetzen. Also du wirst keinen finden, der nur eine Sache kann. Also es ist jetzt nicht wie bei klassischen Produktionsfirmen, wo du nur einen Beleuchter hast oder einen, der nur Schnitt macht oder so, sondern wir schauen schon, dass die Leute auch irgendwie ja an mehreren Ebenen mitwirken können und weil sie dann auch einfach ein besseres Gespür für das große Ganze haben und das ist interessanter, abwechslungsreicher. Und an sich haben wir so zwei große Säulen. So, das eine ist irgendwie die Content Unit, die kümmert sich halt um die ganzen Content-Erstellungsthemen von Video, Foto, Produktion, Schnitt, Animation, solche Geschichten. Und dann haben wir unsere Social Unit, nennen wir es immer, die machen dann diese ganzen redaktionellen Parts und Betreuung von Kundenaccounts, so ein bisschen die Ebene. Und die arbeiten natürlich stark miteinander. Aber dann, wenn wir jetzt irgendwie eine große Live-Produktion haben, dann haben wir auch haben wir auch Leute aus der Social Unit, die dann da mitwirken. Also es kommt immer so ein bisschen aufs Projekt an und wir schauen, dass wir die Leute auch früh oder eigentlich von Anfang an direkt in Verantwortung werfen und dass die auch direkt an richtigen Jobs arbeiten. Und also sag ich mal, die Lernkurve ist sehr, sehr steil und schnell. Und im Endeffekt ja, also ist auch gar nicht so relevant, wo derjenige herkommt, der bei uns anfängt. So, ne? Also wir haben da auch Leute, die haben irgendwie einen Medizin-Background und dann haben wir natürlich auch Leute, die irgendwie was mit Medien studieren. Im Endeffekt ist mir das auch scheißegal, wo die Leute herkommen, was sie studieren. Ich vergesse es auch jedes Mal. Also jetzt bei den Werkstudenten, sag ich mal, oder aber auch bei den anderen Leuten, die sich bei uns bewerben, sondern ich gucke einfach, okay, passt der so vom Mindset und passt der hier zum Unternehmen? Und alles andere, sag ich mal, wird sich dann eh meistens ergeben. Also klar, wir brauchen schon Leute, die irgendwie so ein gewisses Grundgespür irgendwie für Ästhetik haben und im besten Fall auch ein bisschen erste Skills irgendwie. Mhm. Aber wir haben auch Leute schon komplett von Windows Movie Maker hochgezogen, so, ne? Einfach weil wir haben halt, sag ich mal, schon einen sehr, sehr strukturierten Workflow, wie wir Projekte angehen. Und wenn die Leute das dann mitnehmen und vor allem lernfähig sind, dann können die auch relativ schnell da leveln. Und dann kann ich die dann auch so einsetzen, wie ich es dann halt brauche.
Geil. Ja. Da geben sich zwei Fragen für mich. Einmal, wie sieht so ein Standard-Workflow aus? Mhm. Vielleicht an einem Beispiel, was recht aktuell ist, vielleicht hast du da ja eins im Kopf. Und das andere wäre, wo findet ihr die Leute? Weil mein Eindruck ist, dass einen die Schule oder die Uni nicht unbedingt darauf vorbereitet, dass man eigenständig und selbstmotiviert irgendwie ranklotzt. Allgemeiner Fachkräftemangel, das wäre so die zweite Frage. Also Frage 1, wie kann ich mir so einen Standardprozess vorstellen und wo kriegt ihr die Leute her?
Ja, also in Sachen Prozess, also da läuft es immer so, dass wir natürlich irgendwie Kundenanfrage haben oder mit ganz vielen Kunden arbeiten wir schon langfristig zusammen so und die kennen wir dann auch und die sagen dann, okay, jetzt haben wir hier die Aktion, dann können wir das nochmal machen oder wie auch immer.
Also Anfrage?
Genau, und dann gibt's dann irgendwie eine Planungsphase und das muss dann irgendwo auch kreativ entwickelt werden natürlich. Dann gibt's eine also wenn wir jetzt von Content-Produktion zum Beispiel ausgehen, dann organisierst du es, planst es alles, dann kommt die Produktion und dann wird es dann natürlich postproduziert, geschnitten und dann beim Kunden durchgeboxt, dass es dann auch so durchgeht. Und dann haben wir natürlich dann auch Leute, also wir schauen schon, dass die Leute, die das schneiden oder entwickeln, irgendwie auch durchgängig in dem Projekt sind, damit die das auch so ein bisschen zu ihrem Projekt machen und auch den Anspruch haben, das fertig zu kriegen und so weiter. Aber du hast natürlich dann schon immer, dadurch, dass wir auch, sag mal, flexibel Leute haben, die nicht jeden Tag da sind, dass du dann, wenn die Sachen fertig werden müssen, dann muss halt jemand Zweites auch mal fertig schneiden oder so. Ne? Also wir schauen schon dann, dass die Grundbearbeitungsprozesse so aufgebaut sind, dass jeder theoretisch auch das weiterführen kann. So.
Ja.
Da muss natürlich dann auch viel drauf geschaut werden und koordiniert werden, dass das dann qualitativ, stilistisch etc. passt. Alles, ja. Also dann hast du ein viel Qualitätsmanagement auch, ne, dass das alles am Ende stimmt.
Seid ihr dann dadurch in der Lage, auch so einen recht realistischen Zeitrahmen forecasten zu können, wie lange sowas dauert?
Ja. Also wir können schon, also das kommt natürlich auch aufs Projekt an und es gibt Projekte, da ist mehr Pressure drunter und dann musst du das ressourcentechnisch natürlich dann schon im Vorfeld irgendwie im Kopf haben. Also das Großteil meiner Arbeit besteht mittlerweile eher aus so Organisationsthemen, einfach zu schauen, okay, welche Leute arbeiten wo und wie planst du die Ressourcen auch. Aber im Endeffekt gibt es auch Projekte, die machen wir über Nacht fertig. So, ne? Also das muss der Kunde natürlich dann noch extra payen. Aber wir haben natürlich dann schon auch bei uns intern eine Priorisierungskurve, dass du sagst, okay, das muss jetzt früher fertig werden als das andere. Aber wir schauen schon, dass die Sachen nicht ewig liegen, so, sondern dass die fokussiert irgendwie durchgezogen werden. Und dann hast du natürlich schon so als Benchmark dann immer so und so viel Tage, bis so ein Video fertig ist. Ne? Also und dann ist das natürlich auch eine Abstimmung mit dem Kunden, wann der was braucht.
Habt ihr da Tools, die ihr nutzt, sodass da quasi alle transparent irgendwie drauf gucken können und du siehst, wo befindet sich das Projekt gerade, in welcher Phase oder passiert das mehr in deinem Kopf?
Wie kann wir haben schon Organisationstools natürlich, so ein bisschen in Sachen Planung, To-Dos, aber viel ist da natürlich auch direkt an Abstimmung und deswegen haben wir auch natürlich dann große Bürofläche, wo man da reinkommen kann und sagen kann, wie steht's hier mach das mal jetzt fertig. Wo hängt so nach dem Motto? Also es ist halt schon viel Dialog auch drin, ne? Aber es ist schon immer das Ziel, dass die Leute mit dem Projekt auch selbstständiger werden und du. Aber das ist so der größte Struggle, auch so diese immer kleinen unnötigen Sachen irgendwie auszumerzen und so eine Lernkurve auch bei jedem dahin zu kriegen, dass du nicht dieselben Probleme immer wieder hast, sondern dass du, sag ich mal, mit jedem Projekt auch irgendwie noch effizienter einfach wirst. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren an unseren Prozessen natürlich auch viel, viel verändert. Also wir haben eigentlich alles sehr durchstrukturiert, wie wir arbeiten, aber die sind halt nie dauerhaft in Stein gemeißelt, diese Prozesse, sondern werden stetig halt optimiert mit den Erfahrungen, die wir halt machen.
Nice.
Ja. Und die zweite Frage war mit, wie wir Leute rekrutieren. Ne? Ja. Das ist tatsächlich auch immer so ein Ding. Also wir suchen eigentlich permanent nach interessanten, fähigen Leuten. So. Also wenn du da jemanden im Kopf hast oder wenn ihr Bock habt, sag gern Bescheid.
Wo ist Not an Mann?
Krisenthema ist natürlich generell immer fähige Leute, die Content irgendwie produzieren können. Also filmen, schneiden, sowas. Aber auch so Social-Themen. Ja? Also wo wir jetzt auch wieder ein paar Stellen besetzen. Leute, die irgendwie gut Texte schreiben können. Die Bock haben, auf Kundenprojekten zu arbeiten, sich in den Kunden reinzudenken, solche Sachen. Und die erreichen uns über unterschiedliche Kanäle, also viel aus unserem erweiterten Umfeld, ja, dass man sagt, hier, bewirb dich doch mal bei Whitefield so, oder wir haben ein paar Unis, wo viele Werkstudenten von uns herkommen oder herkamen, die dann auch, sag ich mal, uns dann immer als interessantes Unternehmen mal irgendwo listen so, und darüber kommen dann wieder Leute.
Ist das dann sowas wie die SAE, oder?
Auch ehrlicherweise, ich habe diese ganzen Unis nicht im, im Kopf, aber also wir haben mittlerweile so im Umkreis hier schon viele, viele Unis, wo immer mal wieder Leute herkommen. Und dann ansonsten Social Media, wir haben natürlich auch Stellenanzeigen dann offen und dann gucken wir irgendwie, dass die Leute dann zu uns kommen. Aber jemand, der irgendwie Bock hat, der findet dann meistens schon den Weg irgendwie.
Ja.
Also viele so schreib mir auch mal in meinen DMs, so habt ihr gerade eine Stelle und dann den kenne ich dann noch von irgendwo her oder so. Ich sage, ja, komm halt mal vorbei.
Ja.
Und dann guckt man halt. Ganz unterschiedlich. Ja, aber es ist generell so ein, weil du gesagt hast, Fachkräftemangel und so, ist schon auch nicht einfach, geile Leute zu finden. Also das ist schon auch so aktuell Generationenthema, habe ich das Gefühl. Also gerade junge Leute, die jetzt momentan irgendwie anfangen, in die Jobwelt einzusteigen, so, da gibt es auch viele, die da vermisst man so ein bisschen die Arbeitsethik irgendwie. Also da geht es viel um Work-Life-Balance, nicht erstmal chillen, mich finden und so. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil es geht dann halt, also am liebsten habe ich, also ist klar, jeder Unternehmer hat am liebsten Leute, die Shit wegarbeiten. Aber ich beobachte das schon, ich meine, ich bin jetzt selbst nicht der Älteste, ne? Ich werde jetzt 27, aber ich beobachte schon, dass jetzt gerade so die Generation, weiß ich nicht, 20, 19, 20, 21, 22, die haben schon nochmal ein bisschen anderen Fokus auf, ne? Also da geht es dann viel, lass mal chillen und mir reicht das. Und die haben auch alle keinen finanziellen Druck irgendwie. Ist auch so das Ding. Also irgendwie gefühlt, also teilweise kannst du die Leute gar nicht mit Geld locken, dass du irgendwie sagst, okay, hier, jetzt klotzt du mal ein bisschen ran, hast ein bisschen mehr auf dem Konto auch. So, die haben halt irgendwie, weiß nicht, ob es von zu Hause aus oder die Ansprüche nicht so hoch sind oder die haben keinen Druck und denken so, ja, ich mach jetzt hier. Und das ist halt das kommt natürlich auch dann immer auf den Job an, aber bei uns ist natürlich, Agenturgeschäft ist natürlich schon anderes, als wenn du planbar bei Rewe samstags ein paar Stunden irgendwie Regale einsortierst, sondern du hast halt schon ein bisschen mehr Spontanität, die du auch mitbringen musst. Ne?
Mhm. Ja. So eine weitere Sache habe ich mich noch gefragt, als ich mir diese auch Image-Videos und Projekte angeguckt habe, die ihr gemacht habt. Jetzt sind ja auch Livestream-Produktionen dabei, teilweise auch mit Publikum. Und dann sieht man in den Videos halt ein riesiges Setup mit so einem Regiepult und einer Bühne und Stage-Design. Und hast du nicht gesehen, hast du im Kopf, wie was so die größte Produktion war, was auch so die Anzahl der live vor Ort im Publikum sitzenden Personen anging?
Es kommt immer drauf an. Also du hast natürlich jetzt zu Pandemiezeiten, da ist es halt natürlich nochmal bei uns krass nach oben gegangen, dieses ganze Thema Livestreaming und Digitalformate. Und jetzt mittlerweile hast du dann auch viele hybride Sachen, so, aber also du hast teilweise Sachen, die waren früher physische Events, die sollen dann jetzt Livestream werden und jetzt ist es wieder physisch, aber die wollen trotzdem Livestream machen, sowas gibt. Du hast Sachen, die sind nur als reines Digitalformat angelegt und im Endeffekt ist auch scheißegal, wie viele Leute im Publikum sitzen, ne? Weil wenn du streamst, dann richtest du dich ja eher an das digitale Publikum, aber wir haben natürlich auch Produktionen, wo wir dann gleichzeitig auch irgendwie die Bühne vor Ort bespielen oder so, ne? Und dann hast du dann halt, dann machen dann auch manchmal die Akustik und so vor Ort oder dann hast du dann irgendwelche Bildschirme, die du für das Publikum dann bespielst und gleichzeitig das für die digitale Variante irgendwie greifbar machst. Und was waren so große Sachen irgendwie? So die politischen Sachen, die wir ja immer machen, sind immer ganz cool. Also waren da viel mit der Jungen Union und der CDU zum Beispiel. Da haben wir dann so der Pitch war so eine Sache, das war ganz nice. Da ging es damals um den Vorsitz von der CDU. Und da haben wir quasi die Kandidaten so gegeneinander pitchen lassen. Und das dann so relativ groß aufgezogen und dann auch so ein bisschen dramaturgisch irgendwie durchgestylt. Und da waren auch viele Leute dann vor Ort im Publikum. Aber wir haben jetzt auch ein anderes Beispiel, was voll digital war.
Waren das 200 Leute? Waren das 500 Leute?
Da waren wie viele? 200 Leute, wir saßen dann da oder so. Also wir haben auch schon bei Veranstaltungen gestreamt, wo deutlich mehr Leute noch saßen. Aber dann ist es natürlich ein bisschen anderer Ansatz, weil dann ist es vor Ort auch irgendwie nochmal ein anderes Event. Es kommt dann immer drauf an, was steht im Fokus. Also wenn du vor Ort ganz viele Leute hast, dann ist meistens der Livestream nochmal so ein Side-Produkt. Und dann hast du aber Sachen, da geht es wirklich nur darum, ein geiles Live-Format oder Digital-Format zu haben. Also zum Beispiel für XXLutz, die machen stellen jedes Jahr 1000 Azubis ein. Und das machen die sonst immer im riesen Event-Format und dann kommen alle zusammen, haben da so ein bisschen Teambuilding-Event und weiß ich nicht. Und dann während Corona ging das natürlich nicht. Ja. Und das haben wir komplette so Live-Show draus gemacht, digital. Und dann haben die sich dann an dem Tag alle eingeloggt und konnten das dann halt sehen. Aha. Und das war dann auch so interaktiv. Und da haben wir dann Formate vorproduziert und haben dann so Stages gebaut. Da hat es dann eine Wohnzimmer-Stage, Lager-Stage, Gaming-Stage, Küchen-Stage und dann konnten sie immer hin und her und das war dann rein digital und auch mega die Action. Also waren dann auch sehr, sehr viele Leute involviert.
Ja.
Nur, dass die Leute halt vor ihrem Bildschirm da irgendwie eine gute Zeit haben. Aber da hat sich auch viel verändert. Also jetzt seit den letzten zwei Jahren sind die Leute so übersättigt mit irgendwelchen Gammel-Livestreams oder Zoom-Sessions oder so. Und deswegen ist unser Anspruch da auch dann, wenn man sowas macht, irgendwie was Geiles zu machen und irgendwie mal ein bisschen um die Ecke zu denken und wirklich mehr in so unterhaltsamen Formaten zu denken, weil ich, also kann die Leute schon verstehen, die sagen, was soll ich mir jetzt hier den nächsten Livestream, wo einer frontal auf einer Bühne mir irgendwas erzählt, angucken, sondern deswegen machen wir viel dann mit Interaktionen oder irgendeiner Storyline und dann hast du irgendwelche Einspieler zwischendurch und also kommt immer drauf an, auch von der Plattform, wo das halt rausgehen soll, ne?
Tja, safe. Ja. Ist auch irgendwie zwingend notwendig, weil, keine Ahnung, so wir haben nur einmal Lebenszeit zur Verfügung, also unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt Und so im Internet kämpfst du halt gegen die Aufmerksamkeit von Instagram und gegen die Aufmerksamkeit von Netflix und gegen die Aufmerksamkeit von TikTok, you know? Das heißt, um die Leute dann quasi zu fischen und um deren Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen und dann auch zu binden, musst du halt echt was auffahren, weil es so viel Angebot gibt, links und rechts mit nur einem Klick entfernt, was halt eine ganz andere Qualität liefern kann, wenn du es nicht gescheit machst.
Überall so. Ist ja beim Rap genauso mittlerweile. Mhm. Komplett übersättigt, jeder droppt hier irgendwas. Und wenn du dich abheben willst, musst du auch irgendwie gucken, ne?
Ja.
Heutzutage.
Ja, krass. Ja, super spannendes Feld. Ich bin auch gespannt, wie sich das dann noch weiterentwickelt. Aber nochmal zu diesem Event-Ding, weil ich versuche gerade zu verstehen, wie weit die Range geht von eurer Arbeit. Du hast es ja schon gut beschrieben, was so die Kernthemen sind. Mhm. Aber wenn ich dann höre, irgendwie Stage-Building, das ist dann wahrscheinlich mit irgendwelchen Selbstständigen. Das macht ihr selbst?
Wir bauen auch selbst in irgendeine Bühne und schreien dann dir irgendeinen Scheiß zusammen und so.
Crazy.
Also wir haben ja bei uns eine Werkstatt auch. Und dann bauen wir dann irgendwelche Holzrahmen. Oder wir hatten letztens so eine Show, da haben wir so einen eigenen Tisch. Also das Ganze, das war dann so ein Wohnzimmer-Setting. Da haben wir auch so einen Tisch gebaut, wo dann so ein Fernseher drin war. Mhm. Und so ein bisschen TV-Total-mäßig. Also sowas machen wir dann auch schon. Und das sind halt dann die Sachen, die auch richtig Bock machen. Weil dann hast du 1000 verschiedene Ebenen, auf denen du dann so ein Projekt umsetzt.
Krass. Ja. Aber habt ihr zum Beispiel auch schon mal eine Halle oder eine Location gemietet?
Ja, oft.
Ja, das kommt dann auch noch dazu.
Ja. Also beziehungsweise, es kommt ja immer drauf an, ob der, wir sagen, hier, wir gucken was mit dem Kunden zusammen, was für eine Location bietet sich an. Mhm. Und ob der die dann mietet oder wir, ist es dann am Ende auch egal. Aber also ganz viele Sachen spielen sich dann schon so ab, dass man dann irgendwie das auch in einer anderen Kulisse macht. Mhm. Aber wir können jetzt halt bei uns auch vor Ort sehr viel Zeug machen. Das ist halt ganz nice bei uns im Studio. Also letztens hatten wir so einen Produktlaunch von einem Staubsauger, Roventa. Ich weiß nicht, das ist eigentlich eine große Marke. Da war diese Mozzi Mabuse.
Ja.
Auch bei uns im Studio ist da so ein Markengesicht und die haben halt da einen neuen kabellosen Staubsauger gedroppt und da haben wir da halt so eine krasser Scheiß und da haben wir halt da so eine Kulisse dann reingezimmert, alles so ein bisschen fancy, future-mäßig.
Ja, mit und so LEDs und genau. Flachbild.
Und dann wollten die da so eine Tanzchoreo noch haben und da haben wir mit einer PR-Agentur zusammengearbeitet zum Beispiel. Und die haben das dann, sag ich mal, irgendwie kam mit der Grundidee und haben das natürlich dann mit dem Kunden noch weiter koordiniert und wir haben das dann auf kreativer Ebene dann umgesetzt und dann da auch viel mitgestaltet und also manchmal meistens arbeiten wir für den Endkunden, aber oft arbeiten wir auch mal mit anderen Agenturen zusammen.
Geil.
Und können die dann supporten.
Jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Eine geht um deine Stärken und Schwächen und das andere geht um so die Entwicklung des Unternehmens und ob du auch irgendwann mal einen Punkt hattest, wo du so kurz Pause drücken konntest. Weil wenn ich mir angucke, wie lange das Unternehmen besteht und das, was du gerade erzählst, was die Mitarbeiter angeht oder auch wenn ich mir angucke, was das an Anzahl an Projekten ist, dann habe ich das Gefühl, dass sich das sehr schnell ziemlich sexy entwickelt hat. Und genau, dann machen wir das vielleicht zuerst, bevor wir zu Stärken, Schwächen kommen. Ich habe mir rausgeschrieben, dass 2018 im September ist Whitefield von der UG zu einer GmbH geworden.
Das kann gut sein, ja.
Was war der Hintergrund davon?
Ja gut, also das war von Anfang an klar, dass wir das zu einer GmbH irgendwann umwandeln, weil UG ist das eine... Echt so eine, das ist ja so eine GmbH für Arme halt, ne? Da brauchst du nicht so viel Stammkapital. Mhm. Aber ist natürlich einfach hat nicht den Charakter von so einem vollwertigen Unternehmen, obwohl es eigentlich in der Firmenform das gleiche ist. So. Aber wir haben das damals gegründet, glaube ich 2016 irgendwie, mit 500 Euro Stammkapital, ne? Weil du brauchst halt, sag ich mal, eine Grundeinlage. Mhm. Und dann war klar, dass wir das dann aus dem laufenden Geschäft und dem Kapital, was wir entwickeln, dann halt in eine GmbH irgendwann umwandeln. So, ja. Und an die Börse gehen wir jetzt erstmal nicht, glaube ich, in der nächsten Zeit, aber das ist jetzt so die Firmenform, die für uns am meisten Sinn macht, auch haftungstechnisch.
War dann die Zeit einfach reif?
Oder? Ja, beziehungsweise es hat sich dann einfach so entwickelt. Es muss natürlich dann auch finanziell dann passen und dann musst du auch, wenn du es, also sag ich mal, ist jetzt auch ein Weg, muss man überlegen, ob das so sinnvoll ist oder ob du direkt eine GmbH gründest, wenn du die Möglichkeiten hast, weil wenn du es aus einer UG machst, muss dann auch erstmal die Bilanz wieder geprüft werden und so ein bisschen Rattenschwanz dahinter. Mhm. Aber ja, an sich hat sich das dann da angeboten in dem Moment. Genau, und jetzt seitdem wachsen wir dann quasi einfach auf dem Niveau. Also ändert sich jetzt an der Firmenform nichts, sondern einfach am Volumen.
Aber beliege ich da mit dem Eindruck richtig, dass du quasi seit, keine Ahnung, eigentlich seit Parkourzeiten am Rennen bist und dann so vom einen ins nächste rein, so okay, jetzt bin ich selbstständig.
Immer nur am Hasseln halt, ja.
So, gab es mal einen Punkt, wo du so mal einen Stopp gedrückt hast und dir so Zeit genommen hast, um irgendwie zu reflektieren, bis wo du gerade hingekommen bist und was das alles schon geworden ist?
Da habe ich eigentlich nicht so viel Zeit für, ehrlicherweise. Also, weil ich dauernd immer irgendwas zu tun habe und immer was los ist. Also ich schaffe es auch kaum in Urlaub zu fahren, ehrlicherweise. Ne? Also einmal im Jahr sage ich, okay, jetzt muss ich mal für einen Moment hier kurz raus. Aber selbst da im Urlaub machst du dann halt Zeug. Dann musst du halt von da dann mehr koordinieren oder so. Aber ich checke auch im Urlaub jetzt meine E-Mails und so und koordiniere irgendwelche Sachen, weil es dann am Ende vom Tag, also dieses ich bin jetzt mal für 14 Tage raus, so, da tut man sich selbst dann keinen Gefallen, weil danach wirst du dann überrollt von 1000 Sachen und dann kommst du irgendwie zurück und dann guckst du dein E-Mail-Postfach und hast wieder direkt viel mehr Ärger und denkst dir, wäre ich mal nicht weg gewesen, so. Deswegen hat man nichts davon. Und an sich ist es ja auch ein Job, der mir Spaß macht und das ist ja, die Grenzen sind ja auch fließend, sag ich mal, zwischen irgendwie, ja, was heißt Freizeit, aber spaßigen Projekten, wo man Bock drauf hat und einem Job. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich schon mit wachsender Unternehmensgröße, Verantwortung, hast du halt dann im Hinterkopf schon viele Sachen, die dann dich dann auch mal stressen. So, ne? Also es geht dann halt, wenn du Mitarbeiter hast, Bürofläche und so weiter, du musst halt dann schon auch das strukturell am Laufen halten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du halt für dich selbst mal hier und da mal ein Video drehst oder so, sondern es ist halt ein Unternehmen, es muss wirtschaftlich sein und das ist, sage ich mal, so die bisschen anstrengende Seite davon, halt, ne? Dass du halt irgendwie gucken musst, dass das auf der Ebene alles läuft. Und ich bin aber auch so ein Typ, wenn ich zu wenig zu tun habe, dann fühle ich mich meistens auch nicht wohl, dann bin ich so am Hadern und denke mir so, oh, und was kommt als nächstes? Und ich bin schon eher, also ich flüchte mich dann auch gern so in die Arbeit, suche mir meine Beschäftigung. So.
Okay. Ja.
Also jetzt, wenn du über Stärken, Schwächen sprichst, ist das wahrscheinlich auch so. Ja, also ich bin so einer, ich muss immer irgendwas machen. Mhm. Und so dieses, ich kann das nicht so haben, auch zu viel über Sachen nachzudenken, sondern ich will es dann einfach machen. Natürlich musst du schon noch planen und ich bin so jemand, ich guck auch wenn man es mir manchmal nicht ansehen mag, aber ich versuche schon extrem viel vorauszudenken und zu gucken, okay, wo könnte jetzt überall der nächste Fuck-up lauern, so. Das hat sich irgendwie, also vielleicht auch, weiß nicht, ob das auch durchs Parcours kommt oder so, dass du halt auch schauen musst, okay, was kann alles passieren?
Ist das ein stabiler Tritt?
Ist das ein stabiler Tritt und du machst halt auch viel Erfahrung und hast dich schon oft auf die Schnauze gelegt und willst einfach nicht, dass es nochmal passiert. Mhm. Und was das angeht, bin ich vielleicht sogar ein bisschen zu paranoid auch. Also ich gucke dann immer, okay, und das kann dich dann manchmal auch unruhig machen, wenn du überlegst, okay, was für Fuck-ups warten als nächstes und du versuchst dann irgendwie alles so vorzubereiten, dass halt nichts passieren kann. Mhm. Aber am Ende vom Tag muss man sich davon dann auch ein bisschen frei machen und dann auch gehört es auch einfach dazu, mal ein bisschen Vertrauen zu haben oder einfach mal durchzuziehen. Oder wenn es halt drauf ankommt, dann einfach dann schnell zu handeln. So. Aber das sind auch so Sachen, das entwickelt sich ja auch über die Jahre, dass du auch dann viel, wenn mal die Scheiße am Brennen ist, dann einfach auch fokussiert durchziehen kannst, improvisieren kannst, deine Erfahrung hast. So, ja, aber also generell bin ich so der Typ, ich mag das nicht so tagelang irgendwie über alles Mögliche nachzudenken, sondern ich will das einfach dann machen. So.
Nice.
Ja.
Kann ich mir das so vorstellen, dass du und der Niklas dann da eigentlich im Büro hocken, wenn ihr keine Auswärtseinsätze habt? Und wann gehen die Leute zum Niklas und wann gehen sie zu dir? Also was kann der Niklas besser? Was kannst du?
Also Niklas macht noch mehr strukturelle Unternehmensthemen, also dann auch viel so noch mehr Buchhaltungskram und diese ganzen organisatorischen Scheißsachen, das macht er noch viel mehr als ich, wobei es Ja, selbst bei mir auch da mittlerweile immer viel Zeugs. Also das macht man sich ja auch gar keine Vorstellung, was für ein Act das dann immer ist, ne? Dann monatlich irgendwelche Buchhaltungsthemen zu klären, mit Versicherungen zu reden. Dann hast du irgendwie ein paar Fahrzeuge, dann ist eins kaputt, dann musst du dich mit der gegnerischen Versicherung rumschlagen, damit es repariert wird und so. Also das sind so Sachen, die halt auch extrem viel Zeit kosten. Mhm. Und bei sowas ist der Niklas noch viel stärker drin und bei allem, was so strategische Anzeigen, Ausspielungsthemen angeht. Also wenn wir irgendwelche Werbekampagnen machen, dann kümmert er sich dann um das Targeting und welche Zielgruppen spricht man an und solche Sachen. Der ist so der ganze, hat so diese ganzen technischen Sachen auf dem Schirm. Also macht so, entwickelt die ganzen so Livestreaming, Workflows, guckt dann, was ist die neueste Technik, welche Kabel müssen wir bestellen. Der baut dann auch irgendwelche Kulissen und so die ganzen Sachen, das ist so sein Ding. Ich bin dann eher so auf der, sag ich mal, Kundenbetreuungs- und kreativen Ebene und koordiniere dann da die Leute, dass das läuft, dass die Projekte geplant werden und so im Endeffekt, dass dann auf der Ebene alles umgesetzt wird.
Aha. Das heißt, du bist mehr so das Gesicht vorne raus und eher.
Also es kommt drauf an. Also wir haben beide irgendwie auch unseren Kundenstamm, den wir auch einfach über die Jahre schon dauerhaft betreuen. Aber ich mache, sag ich mal, mittlerweile noch mehr, deutlich mehr so operativ. Also wirklich die Umsetzung der ganzen Sachen, wenn es jetzt um Contentproduktion, Social Mandate und so weiter geht und diese ganze kreative Entwicklung mit den ganzen Mitarbeitern halt von den Projekten und koordinieren, wer arbeitet jetzt auf welchem Projekt und solche Geschichten. Also das ist halt so mein Kerngeschäft mittlerweile.
Alright. Ja. Krass. Ja. Ja, viele Baustellen, viele Kunden.
Auf jeden Fall.
Und
wird nicht langweilig.
Ja. Und wir sind tatsächlich nicht nur auf einer Ebene Kollegen, sondern gleich auf mehreren Ebenen. Unter anderem bist du auch ein Podcaster. Ja. Ein Podcast-Kollege. Jetzt in der vierten beziehungsweise fünften Episode dieser Staffel jetzt auch mit Video.
Ja.
Und da bist du mit dem Kollegen Fabian Beine am Start. Der Podcast heißt Politisch Korrekt und den gibt es seit Januar 2021. Was hat euch getrieben, dieses Baby ins Leben zu rufen? Und abgesehen davon, dass es wahrscheinlich Spaß macht, sonst würdet ihr es nicht machen, hat euch das in Richtung Kunden schon mal irgendwie was gebracht oder in Richtung Netzwerk? Wie würdest du das quasi aus so einer Geschäftssicht bewerten?
Also den Fabian, den kenne ich jetzt auch schon ein paar Jährchen und der hat so vor allem den politischen Hintergrund. Der ist sehr aktiv in der Jungen Union, der CDU. Mhm. Und mit dem haben wir halt extrem viele Projekte da schon umgesetzt auf der Ebene. Und wir haben halt immer gesagt, okay, eigentlich müssen wir mal so einen Podcast machen, weil wir, sag ich mal, uns da auch dann einen ganz guten Kontrast bilden. Ne? Also er trägt das Hemd und ich trage halt irgend so ein abgeranztes Shirt. Ja. So. Und also wenn man sich das mal anguckt, anhört, dann merkt man auch schon, wie wir uns da ergänzen. Und haben ja die ganze Zeit gesagt, okay, jetzt mal der Moment dann gekommen. Und dann haben wir zum Jahreswechsel, war das damals, haben wir halt, das war dann so, auch im Lockdown, glaube ich, sogar. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt machen wir mal so einen Podcast. Und im Endeffekt ist es aber so angelegt, dass es vor allem viel Dummbabbelei ist. Ne? Also wir haben schon immer hier und da weil wir eben auch dann im politischen Feld auch aktiv sind und da viel Kampagnen beraten, solche Geschichten. Aber an sich vom Tag ist es dann, am Ende vom Tag ist es dann viel, ja, Gebabbel, Popkultur, Lifestyle. Und wir sprechen eigentlich über das, was uns halt gerade in den Sinn kommt. Also das war auch so die Grundidee, dass wir da jetzt auch nicht viel inhaltlich vorbereiten oder so, sondern wir gucken halt, wann wir es zeitlich mal hinkriegen, wann beide irgendwie da sind und dann machen wir das Mikro an und labern dann drauf los. Und ich glaube, wir haben beide eine ganz gute Gabe, da irgendwie das einigermaßen unterhaltsam zu gestalten und frei zu sprechen und das so ein bisschen entertainend aufzubauen. Und dann gucken wir halt, okay, was sind jetzt hier gerade für neue News da, was ist hier auf Social Media passiert, welcher Typ hat sich jetzt hier irgendwie komisch benommen.
Was geht mit der Inflation?
Genau, also alle wirklich bunt gemischte Themen. Und das macht es eigentlich dann doch immer spannend, weil halt jede Folge im Endeffekt unberechenbar ist, auch für uns, weil wir nicht wissen, wo kommen wir am Ende raus. Mhm. So, und manchmal verzettelt man sich dann in einem Thema oder rennt von einem zum nächsten. Und wenn man da mal reinhört, da weiß man, also da ist dann jede Folge wirklich, hat einen ganz anderen Fokus auch so. Ja. Nice. Und jetzt Video hat sich jetzt auch ergeben, weil wir jetzt bei uns dann ein neues Podcast-Studio gebaut haben. Und da haben wir jetzt halt nochmal andere Möglichkeiten, dass dann, da machen wir dann auch die Kamera einfach an und lassen es mitlaufen und hast dann halt auch nochmal ein Video-Output und kannst da besser Snippets rausziehen und kennst ja selbst.
Ja, safe. Dann hast du nochmal einen weiteren Multiplikator,
ja.
Bildebene immer.
Ja, macht schon Spaß. Also ich muss sagen, also ich höre mir selbst wenig Podcasts an, weil ich irgendwie auch da oft nicht so den Nerv habe oder die Zeit. Mhm. Aber so selbst ist ganz cool, wenn man dann mal so ein Ventil hat, auch mal da so ein bisschen mehr zu erzählen in so einem Format. Und es gibt ja Leute, die sind auch wirklich, die konsumieren das einfach sehr gerne, so Podcasts, ne? Weil das irgendwie für die nochmal was anderes ist, als nur Musik zu hören oder ein Buch zu lesen und sich gleichzeitig auch ein bisschen weiterzubilden. Und das ist schon ein spannendes Format einfach. Also wird, glaube ich, auch mehr gehen in die Richtung noch.
Es bietet halt so ein bisschen Kontrast zu dieser Schnelllebigkeit und Flitz, Flitz und links, rechts, oben, unten.
Ja.
So, dann hast du quasi so, kannst dich trotzdem noch weiterbilden oder unterhalten, selbst wenn du auf dem Weg zur Arbeit
dich berieseln
bist
lassen,
oder beim Sport bist oder so.
Ja.
Also das füllt da quasi so eine Lücke, wenn du quasi nicht so viel Aufmerksamkeit zur Verfügung hast.
Ja.
Und dann gibt es halt auch, also das Feld, das Themenspektrum ist ja auch irre breit.
Riesig,
ja. Also von Laber-Podcast bis zu Nerd-Podcast bis zu Experten-Podcast gibt es ja, alles. Aber jetzt nochmal auf euer Ding zurückzukommen und auch irgendwie aus geschäftlicher Sicht, konntet ihr das Ding dann quasi auch schon mal irgendwie so als Case präsentieren, beziehungsweise habt ihr vielleicht auch schon für Kunden Podcasts entwickelt? Also was gibt es auch einen Mehrwert für Whitefield, dass ihr den politischen
Podcast macht? Ja, das lohnt sich. Also natürlich ist das dann
Podcast macht.
Genau, in weiterer Sicht ist es natürlich schon interessant. Also wir haben auch viele Kunden, die hören sich dann den Podcast an und gucken dann immer, ob sie da selbst noch vorkommen mit irgendeinem Projekt oder so. ja, an sich ist es natürlich ein cooler Case, so um zu zeigen, okay, so kann das auch aussehen. Und wir produzieren auch für andere Kunden Podcast-Formate auch. Und die dann auch einen unterschiedlichen Aufbau haben. Also manche sind dann auch sehr durchstrukturiert mit irgendwelchen Einspielern oder wie auch immer. Und also auf der Ebene ist das schon dann einfach auch ein spannender Case.
Mhm.
Und natürlich ist es dann dadurch, dass man da auch viele Projekte, also von vielen Projekten erzählt, ist es dann natürlich auch ein zusätzlicher Kanal, über den man auch mal so ein bisschen Einblicke in das Geschäft irgendwie geben kann. Oder dass es irgendwie zu werblich ist, sondern einfach so ein bisschen Erfahrungsbericht. Im Endeffekt, so wie wir jetzt hier quatschen, gibt man halt mal so Einblick in irgendwelche Themenfelder. Und das halt für Leute, die sich dafür interessieren, glaube ich, auch ganz, ganz spannend. Dann.
Das ist halt sehr nahbar.
Genau.
Also du bist auch auf Instagram sehr aktiv. Eigentlich vergeht kein Tag, wo du nicht du vernachlässigst nie die Story.
Die darf wirklich nie vernachlässigen.
Die darf nie vernachlässigen. das ist das Gespür. Ist das auch schon mal nach hinten losgegangen? Weil auf der einen Seite sehe ich den Mehrwert, also quasi du bist greifbar, so die Company hat auch ein Gesicht, du bist ein Mensch mit Ecken und Kanten,
ja.
Aber du bist halt auch ein Mensch mit Ecken und Kanten.
Ja.
Gab es auch schon mal Fälle, wo das quasi zum Nachteil geworden ist?
Also eigentlich, das, auch wenn das immer so wirkt, als wäre das jetzt alles, also an sich ist es sehr spontan und auch wenn ich jetzt irgendwie eine Story baller oder so, dann mache ich das auch währenddessen einfach und das dann einfach so fließt dann einfach, aber man weiß natürlich schon auch, okay, was kann ich jetzt zeigen oder was nicht, wenn wir jetzt bei irgendwelchen Projekten zum Beispiel sind und da geht es irgendwie um ein Produkt, was noch nicht auf dem Markt darf, so, dann werde ich davon keine Story machen, so. Also man filtert dann natürlich schon so ein bisschen und ich habe schon auch, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, was kann ich zeigen so und was jetzt nicht. Aber ich habe mich von Grund auf, glaube ich, auch schon so positioniert, dass ich jetzt auch keinen großen Ruf zu verlieren habe. So, das ist halt auch so das Ding. Ne? Also ich bin halt authentisch, sage ich mal, und zeige mich so, wie ich halt auch bin. Und so, wie ich dann auch mit Kunden umgehe oder wie auch immer. Also ich stelle mich da auch nicht so, ne? Und bin halt im Endeffekt in der Story so, wie mich die Leute auch treffen können. Und das, ja, kann man cool finden oder auch nicht. Und aber dadurch, dass ich jetzt meine Außenkommunikation nicht krass glatt ziehe oder fake oder da gucke, dass da alles super, super rausgeputzt ist, sondern dadurch, dass es rougher ist und ja, wie gesagt, wenn man keinen Ruf zu verlieren hat, dann lebt sich's ungenierter, ne?
Wie geht der Spruch? Weißt du? Ist der Ruf
erst ruiniert, lebt sich ganz ungenier, genau. Okay. Ja, das ist schon so ein bisschen die Idee dahinter auch.
Nice. Mit einem Blick auf die Uhr, wir sind auf jeden Fall fast durch, aber zum Thema Ruf ruinieren, ich habe mir noch ein Video rausgeschrieben, das war im Jahr 2017, im August mit Jason Paul, da seid ihr auf einen Frankfurt Tower geklettert und es war tatsächlich der gute Ginnheimer Spargel, also ihr seid nicht ganz oben drauf. Aber auf dieses Plateau. Und das hat mich voll gefreut, weil ich wollte da immer drauf und jetzt gab es da so Bilder, wie es da auch drauf aussieht.
Ja.
Ja,
es war so eine kleine Aktion für GoPro, weil Jason ist ein Kollege, der ist halt so einer der erfolgreichsten Freerunner so weltweit. Und ist ein Red Bull-Athlet, GoPro-Athlet, weiß ich nicht. Und da haben wir da so ein kurzes Ding mal gemacht, wo wir dann halt so einen Spot so ein bisschen explored haben und sind dann mal hin. Ich wollte schon immer mal ganz hoch, aber das hat sich bei mir dann nie ergeben, weil das mir dann zu viel Act auch war. Also da kommst du auch nur hoch, wenn du dann so Lockpicking machst und so Geschichten. Also kenne ich auch ein paar Leute, die sich das schon gegeben haben. Es hat letztens auch mal einer einen Bassjump darunter gemacht und so. Also das ist schon ganz cool, aber das war mir dann immer zu viel. Also ich muss dann, das steht dann auch in keinem Verhältnis irgendwann. Ja, früher haben wir mehr so Scheiß gemacht, aber mittlerweile. Ja, aber es ist einfach ein ikonisches Gebäude so und deswegen, dein Cover feiere ich auch sehr.
Geil. Ja, irgendwann ziehen wir da ein.
Ja.
Machen wir so. Perfekt. Nice. Turtle, wir sind durch. Vielen Dank. Ich sag schon mal danke. Danke, dass du deine Story und die ganzen Insights mit den ZuhörerInnen geteilt hast.
Ich habe gar nicht über Rap gesprochen heute. Krass, ne?
Ja, so immer mal wieder so eine kleine Brise hier,
Podcast-Brudi erweitert jetzt hier das Spektrum.
Ja, muss. Manchmal sind halt die Kulturpusher auch nicht zwangsläufig Leute, die innerhalb der Szene sitzen, weil es auch noch andere Stellschrauben gibt, die eben gedreht werden müssen. Ja. Von daher, wie du vorhin auch mit den Genres gesagt hast, so das verwässert sich irgendwann, beziehungsweise das weitet sich und deswegen sehe ich das jetzt überhaupt nicht problematisch.
Solange die Leute Spaß hatten.
Ja, Mann.
Aber mein Zwillingsbruder droppt bald wieder was, habe ich gehört.
Wie heißt dein Zwillingsbruder?
Purple Joe. Ja, und jetzt letztens wieder Video gedreht.
Aha.
Und da kommt jetzt diesen Sommer, Herbst kommt, glaube ich, mal wieder was.
Okay, cool. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du loswerden willst?
Wir haben so viel gelabert. Wenn du zufrieden bist, alles rausgekitzelt hast.
Ja, Mann, cool. Ja, perfekt. Dann machen wir zu. Leute, das war Podcast Brudi Nummer 43 mit dem guten Johannes Turtle Krenzer. Mein Name ist Joscha. Wir sind draußen. Ciao.
Podcast Brudi.